Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Schönheit ist die Summe der Teile, bei deren Anordnung die Notwendigkeit entfällt, etwas hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern. Ein Spruch von Karl Lotto, vulgo Johann Karl Loth, der hat von 1632 bis 1699 gelebt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres gemeinsamen Podcasts Wahre Schönheit. Heute aus München. Herzlich willkommen, liebe Astrid, heute direkt mir gegenüber. Freut mich sehr, Auge in Auge mit dir einmal einen Podcast aufnehmen zu können.
Ja, lieber Carlo, ich freue mich auch. Ich bin total beeindruckt von der Technik, die wir hier haben. Da gibt's natürlich auch tolle Bilder auf Instagram, das muss ich gleich festhalten. Also wer mal Lust hat, so in unser provisorisches, aber doch professionelles Tonstudio zu gucken, der kann das auf unserer Instagram-Seite tun.
Ja, ist ein bisschen, wie soll man sagen, hopperdatschig, finde ich jetzt. Aber
übersetzen Sie das.
Also es heißt auf Hochdeutsch, also es ist, wie soll man sagen, nicht semi-professionell, nennen wir es einmal so. Aber immerhin, wir haben es auf die Reihe bekommen. Und heute, Astrid, glaube ich, ist es an dir. Du hast ein Thema aufgeworfen, wo wir sicher kontroverse Ansichten haben.
Ja, das Thema ist ein Thema, was mir ständig momentan im Internet begegnet. Und das Thema heißt Eat the Glow. Also wie kann ich quasi über Nahrungsergänzung meine Haut, Qualität, den Glow eben, die Rauigkeit, feine Fältchen und so weiter, wie kann ich die verbessern, indem ich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einnehme und funktioniert das überhaupt? Das ist ja die große Frage, weil nur weil es ein Hype im Internet ist, heißt das ja nicht, dass am Ende da auch die Realität dem Ganzen standhält. Und wir haben ja schon vorher im Vorgespräch so ein kleines bisschen über unsere so persönlichen Ideen zum Thema Nahrungsergänzung und ob jetzt als Tablette oder als Infusion gesprochen. Und es ist ja schon ganz interessant, also zwei Menschen, fünf Meinungen. Und ja, und da habe ich gedacht, es ist ein tolles Thema für einen Podcast, weil ich mir vorstellen kann, dass unsere Zuhörerinnen sich damit vielleicht auch schon mal konfrontiert gesehen haben und überlegt haben, okay, ist es das jetzt wert, dass ich dafür Geld ausgebe? Sehe ich wirklich einen Unterschied? Oder ist die Idee zu schön, um wahr zu sein?
Also von meiner Sicht aus, wenn du es schaffst, dass ich eine positive Meinung zu Eat the Glow am Ende unseres Podcasts habe, dann hast du wirklich den Saulus zum Paulus gemacht, ja, weil das ist so überhaupt nicht meine Welt und ich bin da ein extremer Skeptiker. Aber ich glaube, genau das macht das Thema auch so spannend.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie überzeugt man Skeptiker? Ich würde es jetzt mal mit der Wissenschaft probieren. Und ich habe mir die Mühe gemacht, in der Vorbereitung auf unser Treffen heute einmal PubMed zu konsultieren. PubMed ist so eine Wissenschaftsdatenbank. Das sind also alle wissenschaftlichen Studien, die veröffentlicht worden sind, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen in der Medizin, kann man dort einsehen. Zumindest mal eine Kurzfassung, nicht immer die Volltextversion. Und ich habe mal eingegeben, Kollagen. Supplements, also Einnahme von Kollagen in Kapselform. Und da gibt es sage und schreibe 446 Treffer. Und die Studien, wenn man das so überfliegt, haben alle ein durchwegs positives Ergebnis. Sprich, es macht offenbar einen Unterschied, wenn man bestimmte Formen von Kollagen in Kapselform einnimmt. Lieber Carlo, jetzt bist du dran.
Jetzt ist kommt der Herr Skeptiker. Meiner Meinung nach ist es so, wenn erstens einmal zwischen der Kapsel und der Haut gibt's den ganzen Verdauungstrakt, der einiges anstellt mit dem guten Kollagen, das man sich da einbringt. Und was dann im Endeffekt wirklich übrig bleibt, da bin ich einfach wirklich sehr, sehr skeptisch. meinen bescheidenen Recherchen, also 400 Studien habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber ein bisschen nachgeschaut habe ich schon, wird ja das Kollagen im Verdauungstrakt zum allergrößten Teil schon in seine Bestandteile zerlegt. Und die Bestandteile des Kollagens sind ja die Aminosäuren. Und die Aminosäuren werden schon aufgenommen. Die Frage für mich stellt sich dann, warum nimmt man dann nicht gleich die Aminosäuren auf?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also Aminosäuren haben ja viele wichtige Funktionen im Körper. Also da geht es ja nicht nur um Schönheit, da geht es vor allem auch um Gesundheit. Da geht es um Muskelaufbau, da geht es um normale Zellfunktionen und so weiter und so fort. Ja. Also von daher, das eine schließt das andere nicht aus. Was ich gerne entgegnen möchte ist, und was ich ganz interessant finde, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst, diese Studien, die da durchgeführt worden sind, wurden gegen Placebo geführt und mit der Messung von Hautparametern. Das heißt also, eine Gruppe hat tatsächlich das Originalpräparat bekommen und die andere Gruppe hat etwas bekommen, was so ausschaut wie das Original, wo aber tatsächlich kein Wirkstoff drin war. Und man muss ja immer versuchen, diesen Placebo-Effekt, den es ja in allen Bereichen der Medizin gibt, möglichst auszuschließen. Deshalb macht man das eben, dass eine Gruppe was bekommt und das andere bekommt was, was genauso ausschaut, aber keinen Wirkstoff hat, um das eben auszutricksen. Und selbst diese Studien, die ja oft dann auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau auch gelaufen sind, kommen also zu einem positiven Aspekt. Meine Conclusio wäre daraus, ohne dass ich da jetzt Teilnehmer bin oder Wissenschaftler ist, dass also allein diese erhöhte Zufuhr am Ende des Tages an Aminosäuren einfach diesen Effekt befeuert, den die eben festgestellt haben, nämlich dass die Hydratisierung der Haut, die Elastizität, die Oberflächenrauigkeit und auch die Hautdicke interessanterweise zunimmt unter Einnahme von diesen Produkten. Wahrscheinlich auch nicht allen Produkten in Klammern, das müsste man sich dann nochmal anschauen, aber eben doch ein positiver Effekt am Ende des Tages steht.
Und da hast du jetzt was in meinen Augen extrem Wichtiges angesprochen. Welches Produkt? Und das ist auch das, warum ich unter anderem so dieser Einnahme von Supplements, wie sie so überbegrifflich heißen, skeptisch gegenübersteht. Man nimmt ja nicht nur jetzt das reine Kollagen ein, das muss stabilisiert werden, das muss sozusagen entsprechend vorbereitet werden, dass der Körper das auch wirklich aufnehmen kann. Das heißt, da kommt ein Haufen, sagen wir es auf gut Deutsch, ein Haufen chemisches Zeug dazu und da, glaube ich, scheidet sich echt die Spreu vom Weizen, weil viele, viele Produkte werden eben stabilisiert und werden synthetisiert und dann bleibt so ein kleines Restchen von dem eigentlichen guten, unter Anführungszeichen, Kollagen übrig, das fast unterschwellig ist und der Rest ist Chemie, den kein Mensch braucht und das ist wirklich ein ganz kritischer Punkt in meinen Augen bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsprodukten. Gar nicht einmal Kollagen allein, sondern generell.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Deshalb lohnt sich eben ein Blick auf die Zutatenliste, auf die Ingredienzien. Denn diese Hilfs- und Konservierungsstoffe und so weiter, das muss ja alles angegeben werden. Und man weiß ja heute, das wissen unsere Zuhörerinnen sicher auch aus der Presse, da wird ja immer mal wieder, sage ich mal, in Anführungszeichen, eine Sau durchs Dorf getrieben. Ja, Vitamin E schädlich, zu hohe Dosen, Vitamin D schädlich und so weiter und so fort. Aber man muss ja immer gucken, wenn man einen Apfel beißt, ja, dann nehme ich jetzt nicht nur Vitamin C zu mir, sondern das sind ja ganz viele andere Wirkstoffe, die eben dafür sorgen, dass das Vitamin C aus diesem Apfel so wahnsinnig gut funktioniert. Also da sind sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel drin, die eben ja diese Gesamtheit an Nährstoffen, die wir benötigen, abbilden und die dieses Vitamin C eben sozusagen nochmal potenzieren in seiner Wirkung. Und also meine persönliche Vorgehensweise, ich bin ein großer Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln und ich nehme die auch schon viele, viele Jahre ein, ist immer zu schauen, dass die Produkte möglichst ausgewogen formuliert sind, dass eben möglichst wenig Hilfsstoffe drin sind und dass es eben nicht nur ein singulärer Stoff ist, den man einnimmt. Also heute bekannt ist ja zum Beispiel, wenn man Vitamin D-Supplemente einnimmt, dass man das zusammen mit Vitamin K2 machen sollte, damit eben das Vitamin D aufgenommen werden kann. Und zum Thema Kollagen gibt es eben auch viele Wege, um zu mehr Skin Hydration, zu einer besseren Hauterscheinung eben zu kommen. Kollagen ist ein Weg. Wir haben schon gehört, die Aminosäuren sind ein anderer Weg. Aber ich kann mir natürlich auch überlegen, okay, gibt es wirklich sehr, sehr gute Studiendaten, Entschuldigung, schon wieder, die zeigen, dass Q10 in Formulierungen mit Pycnogenol, das ist ein Extrakt aus der französischen Mittelmeerkiefer, ist jetzt nicht so bekannt, aber dass das zum Beispiel auch zu einem erhöhten Kollagenaufbau in der Haut führt. Und die sind schon 2012 gelaufen, also das weiß man eigentlich schon seit über 10 Jahren. Und da gibt es jetzt auch nicht nur eine Studie, sondern einige eben auch dazu. Oder das ausreichende Vitamin-C-Level und Carlo, das weißt du ja auch aus der plastischen Chirurgie von Operationen und so weiter. Wer ein ausreichend Vitamin-C-Level hat, baut Kollagen auf und das heilt natürlich auch alles besser nach einer OP. Also das sind ja schon Dinge, die da sozusagen in dieses ganze Konglomerat Nahrungsergänzung oder Zuführung von Vitaminen, Nährstoffen, auf welchem Weg auch immer, mit reinfallen.
Da muss ich jetzt gleich ein bisschen reingrätschen, aus chirurgischer Sicht, nämlich Vitamin C. Wir warnen davor, vor der Operation Vitamin C einzunehmen, weil Vitamin C hat auch eine blutverdünnende Komponente. Das heißt, Patienten, die sich kurz vor der Operation hochdosiert Vitamin C zuführen, haben oft dann eine deutlich erhöhte Blutungstendenz, also die Neigung dazu, Blutergüsse zu bilden oder Nachblutungen. Und deswegen steht es bei uns ganz oben auf der Liste zusammen mit wir fassen es zusammen eigentlich mit allen Nahrungsergänzungsmitteln, die es so gibt, weil, wie du ja richtig sagst, die meistens eine Kombination sind. Und je besser sie sind, desto intensiver ist der Effekt und desto kritischer ist es dann präoperativ. Also vor der Operation Vitamin C, nein. Nach der Operation herzlich gerne, weil es dann eben auch eine unterstützende Wirkung jetzt nicht nur im Kollagenaufbau hat, sondern natürlich auch in der ganzen Abwehr. Es passieren nach einer Operation natürlich auch entzündliche Prozesse, gegen die sich der Körper wehren muss. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass man da entsprechend alles ersetzt. Aber ich bin halt, ich habe ja gesagt, ich bin der Saulus in der Runde in dem Fall. Ich habe eigentlich nie Nahrungsergänzungsmittel genommen bis zu meinem bescheidenen 63. Lebensjahr. Und dann habe ich mal so eine Aufstellung machen lassen, also Laborwerte, wo meine ganzen Vitaminhaushalte überprüft worden sind. Und das Einzige war ein grenzwertiger Vitamin D Anteil. Alle anderen Vitamine waren im grünen Bereich. Also es ist an und für sich bei einer ausgewogenen Ernährung, das ist ja auch immer das Wording der Nahrungsergänzungsmittelgegner, bei ausreichender oder ausgewogener Ernährung ist an und für sich die Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel nicht zwingend notwendig. Ich bringe allerdings auch hinein, wir verlieren ja permanent zum Beispiel gerade Kollagen. Ja? Also wir verlieren in der zweiten Lebenshälfte fast die Hälfte unseres Kollagenhaushaltes. Ja, die Astrid bricht gerade in Tränen aus, aber sie ist ja noch in der ersten Hälfte, also ist ja kein Problem. Aber es ist dann schon sinnvoll, dass man das ein bisschen aufbaut. Da bin ich ganz bei dir. Es ist eben nur die Frage, wie. Mit gesunder Ernährung oder eben mit der Zufuhr ganz spezifischer Produkte.
So, jetzt bin ich der Saulus. Haha. Lieber Carlo, was ist denn gesunde Ernährung?
in meinen Augen eine ausgewogene Ernährung, die also nicht in eine Richtung geht. Also da muss ich jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Ja. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel rein vegetarisch ernährt, dann ist es schwierig, gewisse Aminosäuren aufzunehmen. Ja, und Vitamine, also da gibt's ein paar Produkte, die dann wirklich wenig vorhanden sind und die man dann wirklich gezielt ersetzen muss. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Fleischtiger da im Vorteil ist, weil das hat natürlich auch andere Folgen, gerade so was die Stoffwechselprodukte dann angeht. Aber es ist so eben eine vitaminreiche und gesunde Ernährung, die alles beinhaltet, ist in meinen Augen einfach der Ersatz für einen Großteil, bin jetzt schon ganz vorsichtig geworden, der Zufuhr von gewissen Substanzen über Kapseln und Tabletten.
Ja, da gebe ich dir recht zum Teil. Also, ich bin absolut deiner Meinung, dass einseitige Ernährung nicht gesund für uns ist. Wir sind, da muss ich nur unser Gebiss anschauen, sozusagen, wir sind alles Esser, alles Fresser, kann man auch sagen. Also das heißt, sowohl tierische wie pflanzliche Produkte und natürlich Obst und so weiter fällt damit rein. Also diese einseitigen Ernährungstrends sind genau das, in meinen Augen Trends. Was ich aber glaube, ist, es ist in einer Zeit, in der alles immer schnell gehen muss, extrem schwierig, diese ausgewogene Ernährung wirklich konsequent durchzuziehen. Und die Frage ist auch, ob die Lebensmittel, die bei uns in den Supermärkten liegen und schon einen Vielflieger Meilenstatus haben, bis sie mal bei uns sind, ob die wirklich dieser Anforderung an ausgewogene Ernährung gerecht werden können. Also ich brauche mir das nur anschauen, ich schneide einen Apfel auf, ich lasse den eine halbe Stunde liegen, dann wird der braun. Ja, was heißt das? Das oxidiert. Das heißt, der hat nicht mehr die Kapazität, sozusagen seine Frische aufrechtzuerhalten, weil die Vitamine, die da drin sind, also Vitamin C jetzt vor allen Dingen, diese Oxidation nicht mehr verhindern kann. Also ich, oder Tomaten, ja, flüssiges Wasser in roter Farbe. Also die meisten Tomaten, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, schmecken eigentlich nach gar nichts. Woran liegt das? Ja, die werden halt viel zu früh geerntet oder wachsen in irgendwelchen Gewächshäusern. Und das ist halt das Problem, was ich sehe. Also wenn unsere Nahrungsmittel perfekt wären, lieber Carlo, dann würden wir in eine Richtung fahren. Aber weder die Nahrungsmittel sind perfekt, noch, sage ich mal, unsere persönlichen Abläufe im Alltag sind so perfekt, dass wir das schaffen würden, was uns ja auch die zum Beispiel eben Deutsche Gesellschaft für Ernährung so vorgibt und die sagt, ja, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Also ich schaffe das ehrlich gesagt nicht.
Das ist eine Menge. 5 Portionen. Es kommt darauf an, wie groß die Portionen sind, natürlich. Aber ja, du hast schon recht. Es ist wirklich schwierig, ja. Und in der Zwischenzeit gebe ich auch zu, die letzten Jahre habe ich auch ein bisschen schon zu Nahrungsergänzungsmitteln gegriffen. Gerade wie ich gelesen habe, dass zum Beispiel Vitamin B und meine immer starrer werdenden Gefäße geschmeidig hält, denke ich mir dann doch, ja, schadet sicher nichts, wenn man da ein bisschen drauf schaut oder Omega-3 und so. Also ich habe natürlich das große Glück, ich sitz an der Quelle, ich weiß ziemlich genau, was in den Produkten, in diesen Nahrungsergänzungsmittelkapseln alles drinnen ist, an Konservierungsstoffen. Und ich weiß eben, dass da wirklich darauf geachtet wird, dass es gesund bleibt und nicht durch die ganzen Zusätze dann eben ungesund wird. Aber das ist eben für mich immer das Kritische. Und das möchte ich einfach, ich glaube, das sollte man wirklich herausstreichen, dass man sich da ganz genau informiert. Mir, ganz ehrlich gesagt, sagt ein Beipacktext zu wenig. Ja, weil da gibt's dann doch eine ganze Liste an Stoffen, die mir einfach nichts sagen. Und wie geht's dann einem Nichtmediziner, der vielleicht am Chemiker geht es besser wie mir, aber sonst ist es einfach wahnsinnig schwer herauszufinden, was ist jetzt da wirklich gut für mich und was ist jetzt nicht so gut für mich. Und eine Liste zu finden, die jetzt ehrlich sagt, bitte Finger weg von diesen Nahrungsergänzungsmitteln und hin und eher die Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, die kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da muss man sich wirklich am besten mit jemandem zusammensetzen, der sich darauf spezialisiert hat, und hoffen und schauen, dass der nicht auch mit einer Firma kooperiert und von der gesponsert wird. Das ist eben immer das Thema.
Ich denke, was eine gute erste Maßnahme wäre, wenn man das Gefühl hat, irgendwie fehlt einem was oder man ist nicht so leistungsfähig oder immer müde und es sind jetzt, sage ich mal, also internistische Geschichten und so weiter ausgeschlossen, dass man halt einfach mal, wie du es auch gemacht hast, Carlo, in ein gutes Labor geht und da das Blut untersuchen lässt. Und da aber noch in Klammern eine kleine Anmerkung, also jedes Labor hat ja so seine eigenen Parameter, sage ich auch, und seine eigenen Parameter, in denen was grün oder rot oder gelb ist, sprich alles super ist oder man langsam in den Mangel reinrutscht. Also da sollte man sich auch nochmal erkundigen. Aber da gibt's im Internet wirklich gute Möglichkeiten zu recherchieren, welche Labore auch auf solche Untersuchungen spezialisiert sind. Das ist mal das eine. Und dann hat man zumindest mal so einen aktuellen Spiegel und kann schauen, okay, wo habe ich denn jetzt wirklich Defizite? Was ist aktuell mein Status und was macht vielleicht Sinn zu ergänzen? Das andere, du hattest bei dir gesagt, aus deinem Ergebnis kam raus, Vitamin D, hast du sozusagen einen leichten Mangel. Das ist ja schon interessant, weil Vitamin D ist so eine schleichende Pandemie. Also da habe ich letztens einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen, obwohl wir eigentlich immer mehr Sonne haben. Hat die Bevölkerung in weiten Teilen einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Haut eine sozusagen gesunde Struktur, nenne ich es jetzt mal, haben muss, damit sie ausreichend Vitamin D bilden kann. Also das heißt, da muss eine ausreichende Hydratisierung sein, da muss ein gesunder Zellverband sein, damit das am Ende des Tages überhaupt funktioniert und wir diese Vitamin D-Synthese schaffen. Und das nächste ist natürlich Hautkrebs. Auf der anderen Seite ist eine Krankheit, die überproportional zunimmt, sowohl der Weiße wie der Schwarze. Das heißt, wir sind natürlich alle von Kopf bis Fuß mit Lichtschutzfaktor 50 und noch mehr eingeschmiert. Und das macht der Haut natürlich auch schwer, diese Vitamin-D-Synthese kontinuierlich durchzuführen. Also es ist so ein bisschen eine Kontradiktion, in der wir da gefangen sind. Deshalb kann das eben schon Sinn machen, gerade mal diesen Vitamin-D-Wert zu nehmen und zu schauen, wo man da selber steht.
Ja, also die Zivilisation hat uns da wieder mal ein Schnippchen geschlagen sozusagen und wir sind Opfer unseres Lifestyles geworden und auf der anderen Seite natürlich durch die zunehmende UV-Belastung auch in einer hohen Risikogruppe. So einfach die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, das ist, die Zeiten sind vorbei. Und dementsprechend müssen wir halt dann eben auch schauen, dass wir diese Vitamin-D-Synthese so gut wie möglich auf andere Weise dann in Gang bringen, oder? Oder das Vitamin D uns zuführen. Ja, also da hast du mich schon einmal ein bisschen umgestimmt, aber das ist auch irgendwie logisch. Und da muss ich natürlich als plastischer Chirurg auch sehr auf die negative Seite, nämlich auf die zunehmende Hautkrebs, auf das zunehmende Hautkrebsrisiko hinweisen und eben wirklich darauf hinweisen, sich gut vor der Sonne zu schützen. Das predigen wir ja schon seit Jahrzehnten und man kann es nicht oft genug sagen. Und oft wirklich einmal öfter beim Hautarzt oder beim plastischen Chirurgen eine Kontrolle machen und schauen, ist irgendwas verdächtig an meinem Körper und sollte man da Probe entnehmen und schauen, ob was dahinter ist. Kein Muttermal wird bösartig, wenn man es herausschneidet. Das ist so eine mehr, die geistert durch die durch die Gerüchteküche, seit ich in der plastischen Chirurgie tätig bin. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. kontrollieren und einmal, wenn es notwendig ist, auch entfernen einer Hautveränderung in einem frühen Stadium ist sicher besser, als dann die großen Probleme sich einzuhandeln. Na, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir sind ja bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich glaube, wir können schon ein bisschen so zusammenfassend sagen, der Sukkus aus der ganzen Geschichte ist sicher das richtige Produkt zu suchen, ist der Knackpunkt an der Sache. Nicht alles ist so gut wie das, was draufsteht. Und es bringt was, es bringt anscheinend auch das Kollagen was. Ich finde immer noch, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Was ist jetzt mit der Hyaluronsäure? Da halte ich ehrlich gesagt gar nichts davon. Bist du da mit mir ajour oder bin ich da auch komplett am Holzweg?
Also die Hyaluronsäurekapseln, das war ja so die erste Nahrungsergänzungswelle, wie es so um Skin Glow ging. Und auch da gibt es tatsächlich einige Untersuchungen dazu, dass das durchaus einen Effekt haben kann. Allerdings wird es nicht so deutlich hervorgehoben, wie jetzt in den Studien, wo es um Kollageneinnahme ging. Da ist auch die Datenlage insgesamt, zumindest nach dem, was ich gefunden habe, nicht so ausgeprägt. Also ja, von daher würde ich mit einem Jein antworten.
Ich würde es so übersetzen, Hyaluronsäure ist ja ein Polysaccharid, also Zucker. Das heißt, wenn man ordentlich Hyaluronsäure zu sich nimmt, dann nimmt man viel Zucker zu sich, nimmt dann an Gewicht zu und dann ist man natürlich im Gesicht praller, weil man dicker ist. Nein, das ist jetzt sicher überspitzt gesagt. Aber eben wie gesagt, da sind wir uns auch wieder mal einig. Hey, das ist ja viel weniger problematisch, als ich mir das erwartet habe. Bei der Hyaluronsäure, da kann man ein bisschen sparen oder vielleicht das Ganze in Cremes investieren. Wobei auch da muss man sagen, es kommt da sehr drauf an, in welcher Strukturierung die Hyaluronsäure in den Cremes ist. Die normale Hyaluronsäure, also so die reine Hyaluronsäure, ist langkettig und ist für den Körper fast nicht resorbierbar. Die muss also entsprechend vorbereitet sein, die muss kurzkettiger werden, die muss auch vom Molekulargewicht eher niedrig sein, damit sie wirklich durch die Haut aufgenommen werden kann. Also da muss man auch wirklich genau schauen, welche Art von Hyaluronsäureprodukt man sich auf die Haut auftragt. Aber prinzipiell ist es so, dass das Hyaluronsäure, das ja extrem viel Wasser binden kann, natürlich für die Hautdurchfeuchtung oder für die Haut einen Schutzfilm bildet. Ob es dann wirklich also tiefer in den tieferen Strukturen eine Wirkung hat, da bin ich skeptisch. Aber da bin ich jetzt natürlich ein bisschen befangen, weil ich ja die Unterspritzungen mit Hyaluronsäure mache und da weiß ich, da geht was weiter.
Ja, also da bin ich bei dir. Es ist ganz wichtig, überhaupt bei Hautpflegeprodukten zu schauen, auch genau die Ingredienzienliste. Also schmiere ich mir mehr Chemie auf die Haut, als notwendig ist und als gut ist? Oder tue ich meiner Haut wirklich was Gutes? Also ich sehe immer wieder, und das siehst du vielleicht auch, Kundinnen, Patientinnen, die eine stark überpflegte Haut haben, weil sie einfach am Tag x Produkte auftragen, aufeinander, übereinander, miteinander gemischt und das Hautbild dadurch eigentlich immer schlechter wird am Ende des Tages. Mit der Hyaluronsäure in der Hautpflege, das war ja auch ein Riesenhype. Da haben ja viele Firmen sehr mit dem Wort Filler auch geworben. Und das muss man tatsächlich auch mit Vorsicht genießen. Wie du gesagt hast, muss die kurzkettige Hyaluronsäure sein. Das sind so 30 bis 50 Kilodalton, also ganz kurze Ketten, die dann eben in der Lage sind, die obersten Hautschichten mit Feuchtigkeit zu versorgen, indem sie eben Feuchtigkeit binden. Und dann verschwinden halt auch kleine Fältchen, zumindest vorübergehend. Aber es ist eben nur ein vorübergehender Effekt. Und da bin ich jetzt wieder bei der Nahrungsergänzung, schlage ich den Salto zurück, weil ja, wie gesagt, gezeigt wurde, dass durch bestimmte Nahrungsergänzungsprodukte eben Pycnogenol, Q10, durchaus auch Vitamin C oder eben Kollagen diese Hauthydratisierung verbessert wird. Also ich kann halt dieses Konzept Schönheit kommt von innen, finde ich, hat da schon auch seinen Niederschlag in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel.
Du wirst mir nicht einmal protestieren hören. Ja? Da bin ich, Schönheit kommt von innen, ist ja für einen plastischen Chirurgen fast schon das ist ein Dolch ins Herz. Ja? Nein, ist nicht wahr. Du hast einen Punkt angesprochen, die Hydratisierung. Und das, auf das möchte ich jetzt einfach auch noch eingehen, klar, das auch klingt, aber reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen, spielt da enorme Rolle. Ja? Wir sprechen jetzt von Kollagenkapseln und von Nahrungsergänzungsmitteln und Aminosäuren, aber dass das Ganze, die Haut sich nur hydratisieren kann, wenn sie genug Flüssigkeit hat, das wird oft übersehen, ja? Weil du musst genug trinken, man kann das nicht oft genug sagen. Und schauen, dass der Flüssigkeitshaushalt passt. Wir sind schlampige Trinker im Schnitt, ja. Und sollten da wirklich drauf achten, damit eben die Haut auch die Möglichkeit hat, die Feuchtigkeit zu bilden, die sie braucht, zusammen mit den entsprechenden Produkten. Zusammenfassend sage ich jetzt einmal aus meiner Sicht, das letzte Wort hast wie immer natürlich du, möchte ich sagen, wir werden um eine gewisse Unterstützung, besonders ab einem gewissen Alter, das muss man auch dazu sagen, um eine gewisse Unterstützung von außen, entweder über Nahrungsergänzungsmittel, über Cremes, über Injektionen, nicht herumkommen, um unsere Haut einfach vital und möglichst faltenfrei zu halten, aber auch um unsere Gesundheit zu erhalten. Und das eine ergibt ja automatisch das andere. Aber es ist natürlich die entsprechende Ernährung, Bewegung und das Trinken ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der mit hineinspielt und den man in all den Nahrungsergänzungsmitteln, Kapseln, die sich dann anstauen, nicht vergessen darf.
Ja, also da bin ich total bei dir. Und ganz interessant, als ich für unseren Podcast heute recherchiert habe, bin ich mehrmals auf Jennifer Aniston gestoßen. Und ich finde ja, dass sie eine der wenigen Schauspielerinnen in Hollywood ist, die schön und natürlich geblieben ist. Die ist jetzt auch schon über 50. Natürlich macht die sich ja auch irgendwelche Behandlungen. Aber sie ist ja auch bekannt eben für ihren gesunden Lifestyle. Sie ist sportlich, ja. Sie achtet sehr auf ihre Ernährung. Klar, das bringt auch dieser Beruf mit sich. Aber das machen zig andere von diesen Hollywood-Stars auch. Und die sind eben nicht so glücklich gealtert, wie es bei ihr zumindest zu sein scheint. Von daher, was du gesagt hast, es ist das Ganzheitliche, also das ist die Ernährung. Es ist aber auch, glaube ich, ganz viel die Psyche. Also es ist ein gesundes, glückliches Umfeld, was sich auch im Alter widerspiegelt. Also es sind soziale Beziehungen. Es ist die Ernährung, es ist das Trinken, es ist die Bewegung, es ist der gesunde Schlaf. Das darf man auch nicht vergessen. Und also ich kenne viele Frauen jetzt zum Beispiel in der Menopause, die haben enorme Probleme mit Schlafen und das zeigt sich dann auch im Gesicht. Und da kann man schon ganz viel auch eben mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln erreichen, dass das wieder ein bisschen in den Ausgleich und in eine Balance kommt. Und für den Rest, ja, da muss jeder dann selber sorgen. Also natürlich, die Tabletten allein sind es nicht.
Deswegen schauen wir zwei so gut aus, weil wir uns so gut verstehen, gell? Ja, ich glaube, das war jetzt ein schöner Schluss für unseren heutigen Podcast. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht nur Verwirrung gestiftet, sondern auch ein bisschen Klarheit geschaffen. Es geht einfach, wie gesagt, um das Gesamte wieder einmal. Es gibt kein Patentrezept, es muss jeder für sich finden. Viele, viele Faktoren spielen hinein. Und wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite und wir würden uns freuen, auch über ein entsprechendes Echo. Über podcast@excellentbeauty.com sind wir erreichbar und wir würden natürlich dann auch eventuelle Fragen im Rahmen des Podcasts dann das nächste Mal beantworten. Bitte schreibt uns, sagt uns, was ihr davon haltet, fragt uns, was ihr wissen wollt. Wir stehen euch da gern zur Verfügung und sonst wünsche ich allen eine glückliche Zeit. Ein strahlendes Lächeln im Gesicht und bis zum nächsten Mal bei Wahre Schönheit.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.